Wir wollen jetzt weitergehen. Wieder ein Gespräch. Dieses Jahr wird ja viel gefeiert. Nicht nur 75 Jahre Deutscher Bundestag, auch 35 Jahre friedliche Revolution. Und in diese Richtung geht das nächste Gespräch. Ich bitte auf die Bühne den Referenten im Deutschen Bundestag, Dr. Volker Wagner, mit seinem Interviewgast oder seiner Interviewgästin. Ich freue mich sehr. Evelyn Zupke, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank an meine... jetzt ist ja hier windig. Vielen Dank an meine Vorrednerin. Ja, frischer Wind ist immer gut, Frau Zupke. Ne? Ein bisschen frischer Wind sollte immer durch die Politik gehen. Es ist ja in der Tat so ein Doppelereignis. 75 Jahre Deutscher Bundestag. Und das ist sicherlich heute schon oftmals referiert worden. Die erste Sitzung des ersten Deutschen Bundestages seinerzeit in Bonn am Rhein. Und dann müssen wir uns noch mal vergegenwärtigen, dass das ja ein sehr aufregendes Frühjahr gewesen ist. Vorausgegangen war ja die Verkündung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949. Und bei der Schaffung des Grundgesetzes hatte deren, ich will mal sagen, oberster Gralshüter, der spätere Bundeskanzler Konrad Adenauer, ja sehr gegenüber den alliierten Siegermächten deutlich gemacht, dass diese Verfassung zur Schaffung einer parlamentarischen Demokratie nicht für alle Deutschen gelten könnte und würde, dass das nur für die westlichen Besatzungszonen der Fall sei. Und mit der Gründung der DDR im Oktober 1949 war dann ja auch die politische und auch die verfassungsrechtliche, staatsrechtliche Teilung zementiert. Und deshalb ist es natürlich sinnvoll, darüber jetzt ein wenig zu plaudern und zu reden. Plaudern ist viel zu wenig, reden trifft den Ton viel ernster. Wie mit den Menschen verfahren worden war im zweiten deutschen Staat, der eben nicht in der Verfassungswirklichkeit diese freie Verfassung wie das Grundgesetz hatte. Dort, wo Grundrechte eingeschränkt oder gar ganz aufgehoben waren, der Mauerbau war sichtlich das deutlichste Zeichen. Und meine Gesprächspartnerin als die Bundesbeauftragte für die SED-Opfer, Frau Zupke, ist ja selber eine, ich will mal sagen, Betroffene, ohne dass das jetzt negativ klingen soll. Das ist ja kein Schicksal, sondern ist ja Zufall, ob wir im Westen oder im Osten Deutschlands geboren sind. Frau Zupke, Sie sind in Binz geboren. Wenn Sie mal kurz referieren, sich vorstellen wollten und das schon einbetten in Ihre persönliche Biografie, damit wir dem Publikum das ein bisschen deutlicher machen können.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung und Einführung. Ja, mein Name ist Evelyn Zupke. Ich bin, wie schon gesagt wurde, die SED-Opferbeauftragte des Deutschen Bundestages. Ich bin 1962 auf der Insel Rügen geboren. Meine Mutter war Lehrerin. In der DDR herrschte sowieso ein hoher Anpassungsdruck und als Lehrerkind war man dem natürlich noch viel mehr ausgesetzt. Und es war ganz normal, in der DDR den sogenannten Massenorganisationen anzugehören, das heißt den Pionieren und der FDJ, also was Freie Deutsche Jugend sinnigerweise hieß. Und das tat ich auch. Da war ich noch gar nicht politisch irgendwie interessiert oder habe das alles verstanden. Das habe ich dann, ich war sehr angepasst, ich war auch in der FDJ aktiv, bis ich zumindest 14, 15 Jahre alt war, als ich dann Abitur in der 10., 11. Klasse, ich hatte die Gelegenheit, Abitur zu machen tatsächlich, da wurde ich dann aufmüpfiger, geriet in Widerspruch zum Staat oder zum Bildungssystem bis dahin, obwohl ich es auch gar nicht politisch gemeint hatte. Es reichte ja in so einer Diktatur, in so einer eher Gesellschaft, wo Anpassung belohnt wurde und jeder Widerspruch sanktioniert wurde, wurde jedes Verhalten, was anders war, jedes Anderssein auch eben politisiert. Und so ging es Schritt für Schritt eigentlich für mich in die Richtung, dass ich dann nach dem Abitur nicht studieren durfte. Ich habe dann als Hilfskraft gearbeitet, zunächst in der Gastronomie, dann bei der Kirche als pflegerische Hilfskraft, kam dann nach Ostberlin und dort habe ich den Weg dann auch in die oppositionellen Kreise gefunden. Das war jetzt ein Kurzdurchlauf, aber in Anbetracht der Zeit, glaube ich, gibt es vielleicht erstmal einen kurzen Einblick.
Na, ich denke, man kann das schon noch mal ein bisschen fokussieren. Frau Zupke, ich habe jetzt den Eindruck, dass Sie sich jetzt ein bisschen mit Ihrem Licht unter den Scheffel gestellt haben. Denn wenn man Ihre Biografie aufmerksam verfolgt, Sie gehören ja eigentlich doch zu den unangepassten Abiturienten. Wenn Sie das jetzt so ein bisschen glatt bügeln, dann möchte ich doch zu Ihrem Gunsten widersprechen. Sie sind ja doch eher eine streitbare, eine mutige Frau mit klaren Zielen gewesen. Das kann man ja in Ihrer Vita auch nachverfolgen. Die Gesellschaftsordnung der DDR, die hat Ihnen nicht zugesagt. Können Sie das noch mal ein bisschen konkretisieren? Wie genau regte sich denn dann in Ihnen der Widerstand? Was war denn quasi der Impuls, der Auslöser? Was ist für Sie das Schlüsselerlebnis?
Also ich beantworte das eigentlich immer so für mich. Es gibt nicht das Schlüsselerlebnis. Es ist immer ein Prozess. Ich glaube, so ging es vielen von uns. Und da wird immer wieder eine Weiche neu gestellt. Also um nochmal auf die Schulzeit zurückzukommen, hat man eben verschiedene Erlebnisse, wenn man selber denkt, wenn man kritische Fragen stellt, wenn man merkt, die Realität in der DDR passte nicht mit der Propaganda zusammen, wenn man dem widersprach, wenn ein Schüler, der eigentlich Offizier werden wollte, der sich mit 14 Jahren dazu verpflichtet hatte, das nicht mehr werden wollte und dann vor der ganzen Schule sozusagen bloßgestellt wurde und gezwungen wurde, seinen Wunsch zurückzunehmen, nicht mehr Offizier werden zu wollen. Und dann ist nur in dem Fall eine Person und mich in der Klasse gab, die gesagt hat, na, soll er doch studieren, was er will. Also dann waren das für mich schon auch einschneidende Erlebnisse zu sehen, wie das alles dann sanktioniert wurde und dass ich dann nicht studieren durfte. Das war natürlich ja natürlich schon ein Zeichen dafür, dass ich dann eben nicht mehr angepasst gewesen bin.
Naja, aber Sie hatten dann ja, wenn man Ihre Biografie nachverfolgt, haben Sie ja eine Fernausbildung als Heilerzieherin hier in Berlin-Weißensee gemacht und das war die dortige Stephanus-Stiftung und die beherbergte ja 1987 schon die oppositionelle Gruppe des Friedenskreises der DDR, der Sie auch aktiv angehörten. Und die, so lässt sich das ja auch nachvollziehen, war am 7. Mai 1989 ja ganz maßgeblich daran beteiligt, die Kommunalwahlen aufzudecken als nicht demokratisch durchgeführte Wahl. Und das könnte ja die friedliche Revolution schon ausgelöst haben, von der wir immer so schlagwortartig sprechen.
Sagen wir mal so, also die Aufdeckung der Wahlfälschung, die der Weißenseer Friedenskreis, dem ich eben auch angehört habe, initiiert hat, war sicherlich einer der letzten Sargnägel in die DDR. Das wusste man damals noch nicht. Also es konnte ja zum Mai 89 noch niemand wissen, dass am 9. Mai die Mauer fallen würde. Und dem ging natürlich auch diesen 7. Mai eine lange Zeit oder auch Jahrzehnte von oppositionellem Wirken voran. Und wir hatten das eben stabsmäßig organisiert. Und es war uns eben gelungen, diesen Wahlbetrug nachzuweisen, der sowieso in aller Munde war. Jeder in der DDR wusste, dass die Wahlen schon immer betrogen worden. Nur halt jetzt hatten wir diesen Nachweis erbracht und wollten den Staat halt auch vorführen und in die Knie zwingen. Und wir wollten ihn zwingen dazu, dass er das zugibt. Das hat er aber nicht gemacht. Und deswegen haben wir dann angefangen, neben Eingaben und Strafanzeigen wegen Wahlbetrugs, haben wir dann angefangen, öffentliche Protestaktionen zu organisieren. Und mit dem Ziel, an jedem 7. um 17 Uhr auf dem Berliner Alexanderplatz sich zusammenzufinden und gegen diesen Wahlbetrug zu demonstrieren, bis der Staat halt in Dialog gehen würde darüber und es zugeben würde. Dann hat sich das natürlich im Laufe des Sommers alles verändert und bis zum Herbst sowieso.
Was war dabei die konkrete Botschaft? Ich höre ja jetzt heraus, dass Sie ja auch Anhängerinnen waren einer reformierten DDR. Sie haben ja selbst gesagt, der Fall der Mauer, und das war ja für uns alle damals so, war ja nicht ersichtlich, dass die Konsequenz sein würde, die Mauer fällt. Man dachte ja an eine reformierte DDR. Was hatten Sie sich da gewünscht, vorgestellt? Wünschen kann man ja mehr als durchsetzen.
Naja, also dass wir nicht an den Mauerfall oder die meisten jedenfalls nicht daran gedacht haben, das lag einfach daran, ich kann es für mich selber nur so sagen, das lag jenseits meiner Fantasiegrenzen. Und deswegen haben wir immer die meisten jedenfalls im Rahmen dieses Landes, im Rahmen dessen, wo wir lebten, gedacht. Und da war das Ziel eben, Reform zu erwirken, Transparenz zu erwirken, gesellschaftliche Mitwirkung zu erwirken, die Einparteienherrschaft, die Diktatur der SED infrage zu stellen, diese Dinge aufzubrechen und auch als Opposition über uns hinaus mehr in die Gesellschaft gesamt zu wirken, weil einfach auch Informationen zu verbreiten. Die SED hatte ja komplett auch das Informationsmonopol über Dinge, die keiner wissen durfte, also die Umweltverschmutzung zum Beispiel. Das war alles geheime Verschlusssache. Sache. Und an diesen Dingen haben wir gearbeitet. Und die Wahlen gehörten eben auch dazu, weil Wahlen sind nun mal ein wichtiger Pfeiler der Macht.
Ja, Frau Zupke, Sie sagen jetzt auch, ich nehme Ihr Wort noch mal auf, Sie sagen, im Mai war noch nicht ersichtlich, und das galt ja für diejenigen, die von uns im Westen sozialisiert waren, genauso. Das war ja nicht nur aus der Innensicht der DDR so. Beidseitig der Mauer konnte man nicht erkennen, was im Herbst 1989 geschehen würde. Und jetzt müssen wir natürlich ein bisschen Acht geben, 35 Jahre nach dem Fall der Mauer, dass wir das nicht nur auf diesen einen Tag fokussieren. Sie haben ja selber gesagt, das ist ja ein langanhaltender Prozess gewesen. Und jetzt nehme ich Ihr Stichwort wieder auf. Sie haben gesagt, und das ist heute kollektiv fast vergessen, dass zu jedem 7. um 17 Uhr auf dem Alexanderplatz, der damals in Ostberlin noch weitaus größere zentrale Bedeutung hatte als vielleicht heute in Großberlin, dass sie sich dort treffen wollten. Und ein Siebter war von besonderer Bedeutung. Wollen Sie vielleicht da das mal kurz für unsere Besucher skizzieren?
Ja, gerne. Also es ist ja zufällig der Tag, der jetzt 35 Jahre her ist, ganz genau heute. Heute vor 35 Jahren am 7. September auf dem Alexanderplatz, auch noch Alexanderplatz natürlich, es war das Aushängeschild in Ostberlin. Ja? Darauf war die Partei besonders stolz und deswegen sind wir auch genau dorthin gegangen, weil wir wussten, dort würde es dem Staat eben am meisten wehtun. Und raus aus dem Rahmen der Kirche. Und am 7. September, wir hatten uns jeden Monat so ein Motto überlegt, das war ja alles ganz geheim. Natürlich wusste die Stadtsicherheit trotzdem Bescheid. Und an dem Tag hatten wir uns auf kleine Postkarten große Flugblätter gedruckt. Wir pfeifen auf die Wahl von 17 bis 17.01 Uhr. Nie genug vom Wahlbetrug. Diese Flugblätter haben wir geheim gedruckt. Das war natürlich illegal und strafbar. Und die haben wir überall verteilt, wo irgendwer von uns war, oder nachts auch in Briefkästen geworfen, Mundpropaganda und dergleichen. Und natürlich kamen gar nicht immer so viele Menschen zum Alexanderplatz, weil manche sich nicht trauten, manche vorher weggefangen wurden. Und wir hatten jetzt mal einer mit unserer Gruppe abgestimmt, dass wir auf den Springbrunnen gehen und dort in den Springbrunnen zurückspringen, wenn die Stadtsicherheit, von der wir natürlich immer sofort umkreist gewesen sind, auf uns zukommen würde, würden die auch nass werden. Und wir hatten uns T-Shirts bemalt mit Buchstaben. Hätte man die Jacken öffnen können, hätte man lesen können, 7. Mai Wahlbetrug. Am Konjunktiv hören Sie schon, dass es dazu nicht gekommen ist in der Form. Denn in dem Moment, wo wir auf den Springbrunnen gingen, diejenigen von uns, die es geschafft hatten und zurücksprangen ins Wasser, sprang die Stadtsicherheit uns hinterher und hat uns dort, und das ist das Besondere an diesem Tag und ist dann quasi auch zu einer Zäsur geworden, dass sie sehr brutal auf uns eingeschlagen haben. Ich hatte am ganzen Körper Hämatome, einem Freund haben sie den Arm gebrochen. Man wurde dann in Sammelzellen nach Rummelsburg verfrachtet. Man hat uns brutalst über den Alexanderplatz abgeführt dort. Und die Menschen, der Alexanderplatz war total voll. Man führte uns sozusagen wie durch ein Spalier zu den bereitstehenden Wagen, die uns dann ins Gefängnis gebracht haben. Und die Leute waren entsetzt teilweise, weil das hatten sie nicht, auch in dieser DDR, dass der Staat so krass offiziell, öffentlich das brutale Gesicht zeigen würde. Und andere Menschen standen da, naja, das haben die ja auch verdient, diese Rowdies und so. Also die Meinungen waren da durchaus geteilt. Und das war schon sehr besonders an dem Tag. Und in der Folge dessen war es so, dann kam ja der 7. Oktober nachher, das war ja gleichzeitig der 40. sogenannte Republikgeburtstag, dass die Diskussion in den Gruppen, weil es eben so brutal zuging, das hat natürlich auch dazu geführt, dass mehr Menschen auch von uns Angst bekamen, was passiert uns wohl beim nächsten Mal, wenn wir wieder auf die Straße gehen. Dazu kam noch, dass ja das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens im Juni stattgefunden hatte, wo die kommunistische Diktatur Studenten und Arbeiter mit Panzern hat überrollen lassen und die SED-Führung kein Hehl daraus gemacht hat, dass sie es sehr bedauert, dass man mit uns eben nicht das Gleiche machen kann. Und insofern, im Nachhinein betrachtet, war der 7. September eigentlich dann auch der Vorbote des 7., 8. und 9. Oktobers in Berlin, wo ja der Staat dort, also das waren ja Gewaltorgien, die dort stattfanden, also durch Polizei, Stadtsicherheit, staatliche Organe insgesamt.
Also Frau Zupke, ich möchte da nochmal unterstützen, denn Sie sprechen ja hier, Sie sind zum 17. Juni 2021 in dieses wirklich zentrale und wichtige Amt der Bundesbeauftragten für die SED-Opfer gewählt worden. Und Sie haben das Amt, wie gesagt, jetzt seit 4 Jahren inne. Sie sind ja jetzt nicht irgendwer. Ich darf also noch mal für unsere Zuschauerinnen, Zuhörerinnen noch mal Folgendes klarstellen. Dieser 7. September 1989, das war übrigens der 40. Jahrestag von der ersten Sitzung des Deutschen Bundestages, da hatte die Staatssicherheit, ich habe da noch mal in den Unterlagen ein bisschen nachgesehen in der Vorbesprechung, Günter Schabowski, jener, der am 9. November nachher den Fall der Mauer ja unwissentlich eingeleitet hat, der hat sie ja auch beobachtet. Der war ja der oberste, ich will mal sagen, SED-Funktionär für Ost-Berlin. Und das MFS, das Ministerium für Staatssicherheit, hat ein Dossier über sie angelegt. Und wir müssen noch mal festhalten, von den Demonstrantinnen und Demonstranten, von denen wir reden, es handelte sich um 59 Männer und 12 Frauen. Die DDR hatte aber 16 Millionen Menschen. Jetzt müssen Sie erstmal sich selber einsortieren, wie unangepasst und wie mutig Sie tatsächlich gewesen sind, wenn wir das mal von der Quantität aus betrachten. Und das, was heute kollektiv vergessen ist, das wollen wir ja heute mal wieder hervorheben. Ich zitiere des MFS: Hinlänglich bekannte feindliche oppositionelle Kräfte in Weiterführung bisheriger provokanter demonstrativer Aktivitäten im Zusammenhang mit den übrigen Aktionen. Und im Zusammenhang wurde als besondere Waffe, Frau Zupke, hören Sie, was die Stasi über Sie schreibt, als besonders gefährliche Waffen wurden bewertet Trillerpfeifen und Transparente. Da möchte ich mich fragen, was ist das für eine Demokratie von 16 Millionen Menschen gewesen, die sich vor 71 Menschen, die Trillerpfeifen öffentlich nutzten, fürchteten? Da könnten wir ja natürlich schon eine ganze Menge darüber erfahren, wie es wirklich mit der DDR bestellt war und auf wen man da Hexenjagd machte. Aber Hexenjagd, das klingt so einfach, tatsächlich ist das ja für viele Menschen auch lebensbrechend gewesen. Und darüber geht es jetzt einfach. Mit dem Fall der Mauer am 9. November kam natürlich sehr deutlich zutage, wie viele Menschen tatsächlich in dieses Unrechtssystem hineingestolpert waren und in welchen psychischen und physischen Folgen sie aus der DDR in die deutsche Einheit entlassen worden sind. Wollen wir darüber ein bisschen reden, erst einmal einzusortieren, wie wir Unrecht bewerten, wer darunter fällt? Das fällt ja dann auch in Ihr Amt. Oder vielleicht fangen wir anders an, dass Sie kurz erstmal das Amt vorstellen, das Sie bekleiden, und dann können wir uns daran ja weiter entlang arbeiten.
Ja, also das Amt der SED-Opferbeauftragten im Deutschen Bundestag, was ich bekleide, ist der Hauptauftrag ist, als Ombudsperson zu wirken zwischen den Anliegen der Betroffenen, der Opferverbände und der Politik. Das heißt, im Klartext, es gibt viele gute Gesetze, die Rehabilitierungsgesetze, die auch bereits mehrfach novelliert wurden. Zum Beispiel werden jetzt wieder novelliert, das heißt, es müssen noch Verbesserungen erreicht werden. Und natürlich auch in die Gesellschaft hineinzuwirken, um aufzuklären über die SED-Diktatur, auch im gewissen Rahmen international im Austausch zu sein mit Kolleginnen sozusagen im ehemaligen kommunistischen Ausland. Und dazu muss man wissen, ich wurde ja gefragt, als ich das Amt angetreten habe, Frau Zupke, mehr als 30 Jahre nach dem Ende der DDR, nach dem Ende der Diktatur, warum brauchen wir sowas jetzt? Und als ich ins Amt gekommen bin, ich meine, diese Bedarfe, das wurde gleich so deutlich. Man muss ja wissen, es gab über 250.000 politische Häftlinge in der DDR. Es gab 138.000 Kinder und Jugendliche, die in Jugendwerkhöfen und Spezialkinderheimen eingesperrt waren. Es gab diverse andere Formen der Repression. Das zu erläutern, dazu reicht die Zeit hier nicht. Und diese Menschen leben zum Großteil nicht mehr noch. Es sind leider auch schon viele gestorben. Und diese Menschen, die haben durch diese traumatisierenden Erlebnisse, beispielsweise in der Haft, dass sie in Dunkelhaft, Einzelzelle, teils über Wochen und Monate gesessen haben, in der Wasserzelle gestanden haben und wirklich schlimme Dinge erlebt haben, auch Haftzwangsarbeit leisten mussten, leiden bis heute unter den Folgen dieser Erlebnisse, dieser Repression. Und da müssen wir als Gesellschaft noch viel stärker Verantwortung übernehmen. Das heißt einerseits in der Form, die Unterstützung zu verbessern, aber auch in der Würdigung, im Gedenken. Und das ist natürlich eine große Aufgabe, die uns hier auch noch länger beschäftigen wird. Und ich glaube, dass das Amt hier im Bundestag angesiedelt ist, dass es bedeutet für die Opfer auch viel, weil es allein das schon auch eine Würdigung ist. Wir werden hier unsere Biografie und das, was wir erlebt haben, unser Leiden, das wird hier mitten auch im Bundestag gesehen und die Menschen beschäftigen sich damit.
Ich greife noch mal eins auf. Ja, ich höre hier auch Applaus. Ich greife noch mal eins auf. Sie sprachen jetzt von einer Zahl von geschätzt einer Viertelmillion Menschen, die betroffen waren, nicht, durch Unrecht, durch ungerechte Behandlung. Sie sprechen davon, dass viele nach 35 Jahren rein biologisch gesehen ja nicht mehr im Leben sind. Wir sind jetzt beide keine Psychiater und Psychologen, aber aus der politischen Ebene heraus betrachtet, gibt es so eine Art Verfallsdatum? Ist das tatsächlich mal im politischen Raum anvisiert? Ja, und wenn nein, warum nicht? Das wird nochmal denjenigen, die betroffen sind, auch da, ich will mal sagen, eine moralische Sicherheit geben?
Also aus meiner Sicht gibt es da für Unrecht kein Verfallsdatum. Selbst wenn der letzte Betroffene gestorben sein sollte, was ja Gott sei Dank noch eine Weile dauert, gibt es noch die Angehörigen. Und es gibt auch den Aspekt, dass die Unrechtserfahrung auch der zweiten deutschen Diktatur ins kollektive Bewusstsein übergeht. Ja? Selbst wenn kein Betroffener mehr lebt, dass es weitererzählt wird, dass es in den Schulen, dass es in der Bildung eine Rolle spielt. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Und darüber hinaus, das ist zwar jetzt nicht meine explizite Aufgabe, mein Aufgabenkreis ist beschrieben, aber die Aufklärung der SED-Diktatur ist natürlich auch dazu, mit den Institutionen, mit denen ich zusammenarbeite, mit den Landesbeauftragten, Stiftung Aufarbeitung und dergleichen, auch öffentlich darüber zu sprechen. Es gab nicht nur das Schwarz-Weiß, es gab nicht nur die Täter, die Opfer, es gab den Alltag in der Diktatur. Wie haben Menschen gelebt in der Diktatur? Und auch da wirklich hinzugucken auf die Grautöne, denn ich finde es auch legitim, auch wenn ich selber einen anderen Weg gegangen bin. Aber das ist ja auch oft Zufall, ja? Also wo wird man hingestellt, was passiert einem? Die Menschen, die sich halt eingerichtet haben im Leben, in der Diktatur, im Alltag, ihre Ruhe haben wollten, das konnte man ja auch. Und auch das finde ich legitim. Und auch darüber zu sprechen, dass nicht jeder immer sich dann gleich wehren muss. Und also das ist, ja, das war ich abgelenkt. Also auch das gehört dazu.
So, ich höre, ich dachte, ich hätte jetzt keine, alles gut. Frau Zupke, ich höre heraus, also dass erstmal keine politische zeitliche Begrenzung stattfinden wird und stattfinden darf. Was ich auch heraushöre, dass das nicht nur personifiziert auf diejenigen anzuwenden ist, denen Unrecht geschehen ist, sondern Sie sprechen ja auch berechtigterweise von gebrochenen Familiengeschichten und Biografien. Gerade wenn wir denken an die Fluchterfahrung durch Mauerflucht, durch gescheiterte Mauerflucht, das hat ja auch wirtschaftlich ganze Familienverbände und Verbünde in den Abgrund gerissen. Eine Priorisierung, höre ich heraus, ist erstmal nicht zu erkennen. Also es kann sich auch jeder noch immer bei Ihnen melden. Ich meine, es sind 35 Jahre vergangen. Gibt es da eine Schamgrenze, auch seitens der Berechtigten, sich nicht melden zu wollen?
Ich glaube, diese Schamgrenze, die gibt es sowieso immer bei vielen Menschen. Deswegen kennen wir diese Zahlen, aber manchmal nicht die ganz genauen. Und viele Menschen haben sich dafür entschieden, sich nicht mit diesem Teil ihrer Biografie auseinanderzusetzen. Und auch das muss man akzeptieren, das aus vielfältigen Gründen. Und was wir aber eher merken, ist, dass eben durch diese erfahrenen Traumata, durch das Schweigegelübde, denn wenn die Menschen in die DDR zum Beispiel aus politischer Haft zurückentlassen wurden, sie mussten immer unterschreiben, dass sie nicht darüber reden dürfen, was sie erlebt haben. Dadurch haben sie das in sich versperrt. Sie haben sich auch geschämt, weil sie denken, wenn sie jetzt im Westen kamen, da haben sie auch nicht drüber gesprochen, weil die Resonanz, dieser Resonanzboden, den haben sie gar nicht so empfunden und den gab es wahrscheinlich tatsächlich auch gar nicht. Und die Erfahrung oder auch die Angst, dass Menschen sagen, na, wenn du im Gefängnis gewesen bist, dann wird schon was gewesen sein. Weil natürlich ein Mensch, der in der Demokratie groß wird, der kann sich das nicht vorstellen, wenn dann jemand sagt, du, da habe ich ein Vierteljahr in Dunkel- und Einzelhaft gesessen, ich habe das und das erlebt. Bei den Jugendwerkhofskindern erleben wir das ganz stark, diese Stigmatisierung von außen und auch die innere Stigmatisierung, ja, dass sie dann sagen, ja, aber wer im Heim, ins Heim gekommen ist, da wird schon was gewesen sein. Und deswegen erleben wir auch jetzt noch tatsächlich, dass Menschen nach 50, 60 Jahren noch das Schweigen brechen. Ich war gerade in Hoheneck mit dem Bundespräsidenten, Herrn Steinmeier, zusammen. Wir haben das ehemalige größte Frauenzuchthaus in der DDR Hoheneck eröffnet als Gedenkstätte. Und auch dort waren wieder Frauen, die zum allerersten Mal wieder nach Hoheneck gekommen sind und die dann zusammenbrechen. Nach 40, 50 Jahren das Erlebte in sich versteckt haben, teilweise manchmal nicht mal ihren Familien, ihren Partnern erzählt haben und dann plötzlich bricht das auf und dann gehen sie auch den Weg, jetzt will ich mich auch rehabilitieren lassen, jetzt mache ich auch das und das und das. Also es kann tatsächlich immer wieder tagtäglich und noch für lange Zeit passieren.
Ja, ich höre auch da weiter hinaus, also je höher die Schamgrenze der Opfer ist immer ein schwieriges Wort, das klingt so defensiv, aber ich glaube, wir dürfen jetzt das auch im positiven Sinne mal verwenden, dass man zum Opfer eines Unrechtsstaates wurde. Aber je tiefer die Scham sitzt und je größer das Schweigen ist, desto wichtiger ist doch das, was Sie mit Ihrem Amt bieten, diesen Resonanzboden auch nach längerer Zeit sich zu öffnen. Welche konkrete Hilfestellung können wir Sie denn dann bieten?
Nun, also wie gesagt, das ist ganz vielschichtig. Es ist auch so, obwohl ich keine Einzelberatung mache eigentlich und auch nicht tätig werden kann für den Einzelnen, wenden sich doch seit Amtsbeginn Hunderte oder inzwischen, ich weiß nicht wie viel, Betroffene an mich mit ihren konkreten Anliegen, Sorgen, mit ihren gescheiterten Verfahren. Und natürlich widme ich mich auch im Rahmen meiner Möglichkeiten diesen Anliegen zusammen mit meinem tollen Team, die da auch also ganz viel mit Menschen und Betroffenen reden. Ich telefoniere manchmal mit einzelnen Betroffenen. Ich lade auch mal Menschen in mein Amt ein oder ich treffe sie am Rande von Veranstaltungen. Ich bin ja auch deutschlandweit unterwegs zu Veranstaltungen in Gedenkstätten und dergleichen. Ich bin auch mit den Opferverbänden direkt verbunden. Immer bin ich im Gespräch mit den Menschen. Und das alleine habe ich ganz oft erlebt, auch wenn ich direkt in dem Fall natürlich nichts tun kann, hilft den Menschen. Sie sehen sich gesehen, gewürdigt und es ist diese Empathie, die dann einfach auch für die Menschen ganz wichtig ist. Und auf der anderen Seite natürlich das Wichtigste, sage ich trotzdem, ist die Verbesserung der gesetzlichen Grundlagen. Wenn ich das noch sagen darf, da ist für mich das Wichtigste, dass ganz viele Menschen, die meisten, die sich für ihre verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden, wenn sie diese anerkennen lassen wollen, zum Beispiel die posttraumatische Belastungsstörung, Depressionen, Angststörungen, auch körperliche Erkrankungen, dass die allermeisten Menschen scheitern bei diesen Verfahren, weil sie eben die Kausalität zwischen erlebter Repression und heutigem Gesundheitsschaden oft nicht mehr nachweisen können. Und hier zum Beispiel kämpfe ich ganz konkret im Bundestag bei den Abgeordneten in den Fraktionen für eine andere gesetzliche Grundlage. Und die liegt auch bereits vor und wir werden jetzt sehen, wie weit wir damit kommen. Also um es mal ganz konkret zu machen. Und darauf hoffen natürlich viele Betroffene.
Das soll auch schon mal eine Schlussfrage werden. Denn in dem jetzt noch gültigen Koalitionsvertrag vom Dezember 2021 der beteiligten sogenannten Ampelparteien oder Fraktionen hat es dieses Thema ja bis in den Koalitionsvertrag geschafft. Also da sehen wir ja auch die gesellschaftliche Brisanz, auch die Wirkung, die von der gesellschaftlichen Mitte ausgeht. Das wissen jetzt unsere Zuhörer, Zuhörerinnen nicht. Es gibt ja jetzt eine Grundlage seitens der Regierung, die im Parlament noch verhandelt wird. Also da möchte man jetzt erstmal allen zurufen, da ist noch was in Bewegung. Können Sie da vielleicht noch mal in einem Schlusssatz sagen, wofür Sie dann eintreten? Sie sind da ja auch gehörte Stimme. Sie sind da ja auch beratende Stimme. Ist da irgendwas, was Ihnen wichtig ist? Dabei ja, noch erscheint.
Wie Sie schon sagen, der Koalitionsvertrag bietet uns die Grundlage dafür. Es gibt einen Gesetzentwurf, der jetzt auch durchs Kabinett gegangen ist, was aber ganz normal ist, dass dieser jetzt ins parlamentarische Verfahren geht, wo wir dann mit den Fraktionen, mit den Abgeordneten zusammen im Bundestag dafür kämpfen, denn die sind alle eigentlich für meine Vorschläge. Ja, die SPD hat ein eigenes Positionspapier, was übereinstimmt mit meinen Positionen herausgegeben. Und da jetzt konkret diese Sachen, Gesundheit hatte ich schon genannt, die Erhöhung der Opferrente zum Beispiel, Dynamisierung von Leistungen, einen bundesweiten Härtefallfonds, Zuwendung für die Opfer der Zwangsumsiedlung und dergleichen. Also da müssen wir jetzt gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht wird nicht alles in Erfüllung gehen, was ich mir oder beziehungsweise für die Betroffenen und Betroffenenverbände ja eben wünsche. Aber ich denke, es wird auch, vieles wird wohl drin sein. Und das hoffe ich natürlich von Herzen und das erwarten die Menschen auch von mir.
Frau Zupke, das ist ein sehr schöner Schlusssatz, um den ich Sie jetzt gar nicht bitten muss. Sie sagen jetzt selbst, was die Betroffenen von Ihnen erwarten. Wir haben jetzt hier keine Erwartung an Sie zu stellen in der Moderation insgesamt, aber wir dürfen dennoch unsere Wünsche hier insgesamt ausbringen, dass Sie weiterhin mit dieser Kraftenergie, mit der Sie ja im frühen Leben im Mai 89 angefangen haben, für Recht zu kämpfen, dass jetzt in einer parlamentarischen Demokratie, der ja Rechtsstaat ist, trotzdem auch für die weiterkämpfen, denen Unrecht geschehen ist. Und dazu Ihnen alles Gute. Vielen Dank.
Vielen Dank.